Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elementarwissen, dem Grundschulbildungspodcast. Ich bin Steffen.
Und ich bin Jessica.
Heute wollen wir uns mal eine Sache näher anschauen, die du nutzt, um ja, einmal deinen Unterricht zu strukturieren und auch ja, Lernziele für die Kinder vorzugeben, und zwar den Wochenplan. Du arbeitest ja schon relativ lange mit dem Wochenplan. Ich glaube, eigentlich seitdem du damals an der Montessori-Schule gearbeitet hast.
Genau.
Und dein Wochenplan, beziehungsweise dann auch dein Jahresplan, hat sich ja seitdem verändert. Erklär doch mal, wie deine Anfänge waren mit dem Wochenplan und welche Entwicklung das Ganze so genommen hat. Und natürlich in dem Zusammenhang auch, was eigentlich der Wochenplan genau ist.
Den Wochenplan habe ich tatsächlich von Anfang an kennengelernt, und zwar als ich gestartet bin. Also meine erste Lehrerfahrung habe ich an der Montessori-Schule gemacht. Ich sollte eigentlich als Fachlehrkraft, Vertretungslehrkraft irgendwie immer wieder einspringen, und zwar im zweiten Halbjahr, das ist bestimmt 10 Jahre her. Und die Klassenlehrkraft einer gemischten Klasse, Klasse 1 bis 3, ist krank geworden und ich wurde kurzfristig gebeten, die Klasse zu übernehmen. Also ich hatte null Erfahrung, erst recht nicht in gemischten Klassen. Und dann wurde mir den Wochenplan in die Hand gedrückt und damit sollte ich dann starten. Das war meine erste Erfahrung und letztendlich, also die Form, meine Form ist jetzt ganz anders, das Aussehen auch, aber vom Wesen ist es geblieben, was ich damals auch kennengelernt habe, tatsächlich.
Hat es dir damals geholfen, einen Wochenplan zu haben? Also hat es dann den Einstieg erleichtert oder war das eher so eine Sache, die erstmal sperrig war und eher hinderlich, irgendwie in das Ganze reinzukommen?
Nee, es hat eine bunte Mischung, glaube ich. Es hat sowohl geholfen, als auch war es halt schwierig. Also ich hatte keine Erfahrung. Jedes Kind hat damals einen eigenen Wochenplan bekommen. Das heißt, es gab nicht für die Klasse oder für Gruppen, sondern jedes Kind irgendwie einzeln. Wenn du neu bist und keine Erfahrung hast, dann ist es war ganz schön viel Arbeit, irgendwie sich reinzufuchsen, zu gucken, wo stehen die Kinder, welche Aufgaben sind für sie geeignet und. Also das war schon irgendwie enorm viel Arbeit. War nicht der Anfang. Der Anfang war nicht leicht.
Gut, dann lass uns noch mal genauer gucken, was der Wochenplan ist. Ich denke, da gibt es wahrscheinlich auch irgendwie hunderte Definitionen und jeder macht das irgendwie anders. Aber wenn wir jetzt über den Wochenplan reden, was macht dieser Wochenplan?
Na, den Wochenplan kleben wir in den Planer rein. Das heißt, die Kinder haben von mir einen Wochenplaner. Das ist ähnlich wie ein Hausaufgabenheft, nur in A4-Format, was ich selbst designt habe.
Das ist der Jahresplaner. Also da sind alle Kalenderwochen fürs Schuljahr mit drin.
Genau.
Und da gibt es immer eine freie Fläche.
Und da wird der Wochenplan
eingeklickt. Der Wochenplan, okay.
Genau, Woche für Woche, sodass ich das nicht fürs ganze Jahr schon im Vorfeld fertig haben muss, sondern ich kann mich von Woche zu Woche quasi vorarbeiten. Ein Beispiel dessen habe ich auf dem Blog elementarwissen.de dann hochgeladen. Da kann sich jeder irgendwie ein Beispielplaner und ein Beispielwochenplan angucken. Meistens bereite ich in der Woche davor quasi den neuen Wochenplan für die kommende Woche. Und es beinhaltet, also bei mir dieses Jahr zum Beispiel Deutsch, Mathe, Sachkunde, und einen Platz habe ich für Englisch freigelassen. Ich hatte mit der Kollegin, die in meiner Klasse das Fach übernommen hat, auch abgesprochen und sie möchte gern mit dem Wochenplan arbeiten, hat aber keine Zeit, das im Vorfeld zu schicken. Verstehe ich auch irgendwie, weil das ist wirklich wieder ein bisschen zu viel. Und deswegen ist die Fläche für sie in dem Wochenplan halt frei, ist markiert aber als Englisch. Und dann können die Kinder per Hand am Montag eintragen, was sie in der Woche schaffen sollen.
So, dann weißt du am Anfang der Woche, du hast so und so viele Stunden Mathe, du hast so und so viele Stunden Deutsch und Sachkunde in der Klasse. Du hast jetzt natürlich auch die besondere Situation, die es dir in der Hinsicht ein bisschen einfach macht, dass du aktuell nur eine Klasse hast. Also das heißt, du musst nur einen Wochenplan ja, vorbereiten und du hast natürlich relativ viele Fächer in der Klasse. Wie erstellst du jetzt am Wochenende oder in der Woche für die kommende Woche den Wochenplan?
Ich gucke, also wie viele Stunden ich tatsächlich dann habe, denn meistens hat man noch irgendwie eine Stunde ist sonst was oder es fällt aus oder also es gibt immer Events, die dann die Stunden ein bisschen kürzen. Dann gucke ich also die tatsächliche Zahl an Stunden, die ich habe, und dann gucke ich, was sind die Ziele der Woche. Also und anhand dessen wird gearbeitet. Also anhand dessen wird dann das Material vorbereitet oder rausgeholt oder wie auch immer. Anhand von den Zielen wird der Wochenplan dann vorbereitet für die Woche.
Gut, aber wie definierst du die Ziele? Also du hast dann den Rahmenlehrplan, du weißt ungefähr, welcher Stand oder welchen Stand die Klasse aktuell hat, wo ihr sein müsstet, damit du den Rahmenlehrplan auch in dem Jahr schaffst. Und daraufhin definierst du dann, welche Aufgaben in der Woche erledigt werden müssen.
Genau, also zum Beispiel, ich nehme mir ein Ziel. Wir haben ja den Zahlenraum in Mathe irgendwie erweitert. Wir haben den Zahlenraum bis 10.000 jetzt irgendwie. Dann gucke ich, was sagt der Rahmenlehrplan? Also für Mathe in Brandenburg steht dann zum Beispiel bei Rechnen und Operation, also Zahlen und Operation, steht dann natürliche Zahlen bis 1 Million darstellen. Das ist ein Ziel, also bei Zahlen auffassen und darstellen. Und dann überlege ich, okay, welche Form der Darstellung gibt es? Und all diese Darstellungen nehme ich auseinander und versuche, dass jede Darstellung präsent ist. So, und das geht dann nicht nur auf dem Papier, sondern wir arbeiten erstmal mit Material und dann gucke ich mir auch, okay, mit Material, wie kann ich die unterschiedlichen Darstellungen vorstellen, damit die Kinder üben können.
Das ist dieses Eisprinzip, über das wir schon mal gesprochen haben.
Genau, also das geht darum, dass die Kinder erstmal inaktiv, wenn wir an der Darstellung arbeiten, die auch lesen können und so weiter und so fort, um die dann am Ende wirklich symbolisch darstellen zu können und lesen zu können. Also es geht nicht nur darum, irgendwie, dass sie die nur darstellen können, sondern am Ende müssen sie selber die Daten rauslesen können.
Du würdest dann, wenn du 3 oder 4 Mathestunden in der Woche hast, würdest du dann sozusagen portionsweise Aufgaben erstellen. Differenzierst du schon im Wochenplan oder machst du die Differenzierung dann erst später, indem du dann sagst, das ist das Ziel für die Woche und ja, um dieses Ziel erreichen, wäre das die Mindestanforderung für die Kinder und die einen schaffen dann halt entsprechend mehr und manche schaffen dann nur die Mindestanforderung.
Tatsächlich differenziere ich nicht aktuell in dem Wochenplan. Ich differenziere in Einzelfällen. Ja. Also wie gesagt, ich habe die 4. Klasse jetzt irgendwie gerade mal 6 Wochen. Die haben bisher nicht so gearbeitet. Das ist halt irgendwie eine Einführung, nicht unbedingt ein Spaziergang. Momentan differenziere ich wirklich in Einzelfällen, um ins Gespräch zu gehen mit den Kindern. Also arbeite gleichzeitig quasi an der Beziehung zu den Kindern.
Wie funktioniert das dann tatsächlich in der Praxis? Wenn du jetzt bestimmte Aufgaben stellst, bleiben wir mal bei der Million und den verschiedenen Darstellungsformen. Sagen wir mal, es gibt jetzt 4 Darstellungsformen, du hast 4 Stunden und du würdest pro Stunde, sagen wir mal, eine Darstellungsform machen. Wie ist das dann? Also du würdest dann in der ersten Stunde den Input im Kreis machen, würdest den Kindern das Thema vorstellen. Und dann würden die selbstständig diese Aufgaben bearbeiten oder, also worauf ich hinaus will, ist, wie stark führst du noch den Unterricht und wie selbstständig können die Kinder dann tatsächlich an den Aufgaben arbeiten?
Also ich würde sagen, bei mir im Unterricht ist es kein Laissez-faire, also weil die Kinder viele Freiheiten haben in der Gestaltung der Lerninhalte. heißt es lange nicht, dass sie das machen können, was sie wollen. Also tatsächlich, ich glaube, in einer Beurteilung, die ich mal von der Schulleitung bekommen hatte, irgendwie hieß es irgendwie bei starker Leitung oder also etwas Ähnliches, die Kinder wissen, dass ich dadurch, dass sie selbstständig arbeiten sollen, ganz viel Zeit haben und gucke. Also ich sitze nie am Schreibtisch und mache Sonstiges für mich, sondern ich gehe rum. Und das heißt, die wissen, dass sie irgendwie arbeiten müssen. Also da führt kein Weg dran vorbei. Ich bin immer wieder bei denen, ich kreise quasi immer wieder. Und dementsprechend haben sie keine Wahl, als zu arbeiten. Zu den Zahlen, also wenn man ein Thema einführt, ich würde nie irgendwie das ganz große Thema Zahlen darstellen, zum Beispiel gleich am Anfang der, also ich mache die Einführung meistens am Anfang der Woche, damit wir sie so Stück für Stück abarbeiten können. Ich nehme aber kleine Teile davon, das heißt zum Beispiel bei Zahlen darstellen ist es irgendwie erstmal als Bild, also was haben wir für Möglichkeiten als Bild diese Zahl darzustellen, dann wird geübt, dann wird dann mit den Heften, mit Station, mit Partner, da wird irgendwie mit Tablet irgendwie, also da sind viele Möglichkeiten, dann haben wir noch als Wort, das haben wir uns. Dann bekommt jeder, also das bedarf zum Beispiel keiner großen Einführung, weil die Kinder haben die Zahlenwörter schon in den Jahren davor kennengelernt. Ich habe nochmal einen Lernzettel rausgegeben mit allen wichtigen Wörtern drauf, sodass sie mit Partner wieder das Ganze üben konnten, damit die Schreibweise gesichert wird. Und danach mit Ziffern, Diktate haben wir auch, das haben wir also. Zahlen lesen, Zahlen aufschreiben, das haben wir alles, entweder mit Partner, mit Interview, also das haben wir sehr aktiv eingeübt. Macht ja auch Sinn, weil ansonsten Zahlen vorlesen ist halt schwierig. Meistens wird es vielleicht im Plenum gemacht, aber man schafft halt nicht so viel, wie wenn die Kinder einfach rumgehen und immer den nächsten Partner irgendwie abfragen. Ja, und das haben wir die Woche gemacht, also Stück für Stück. Es hört sich vielleicht nicht viel an, aber es geht wirklich darum, dass die Kinder die Stellenwerttafel irgendwie kennenlernen, dass sie den Umgang mit ihr irgendwie üben und so weiter und so fort. Das heißt, die müssen auch stellenwertgerecht sprechen, das will alles geübt werden. Also man kann dieses Thema eigentlich stark vernachlässigen, meistens wird es auch nicht so, also es wird wirklich darauf nicht viel Wert gelegt in den Unterricht. Tatsächlich ist es ein großer Fehler, weil Stellenwerttafel ist eine von den 6 Basiskompetenzen in der Arithmetik. Und wenn das nicht sitzt, dann ist die weitere Arbeit nur noch erschwert. Deswegen nehme ich wirklich viel Zeit für die Darstellung von Zahlen, weil die einfach enorm wichtig ist und die weitere Arbeit irgendwie mit den Kindern deutlich erleichtert.
Wenn du jetzt diese Einführungsstunde hast, da hast du jetzt gerade 4 oder 5 Beispiele genannt, wie die Kinder sich das selbst erarbeiten können. Wie ist es dann im Wochenplan abgebildet? Muss jedes Kind jede Station machen oder muss jedes Kind mindestens 3 Stationen machen? Kann sich jedes Kind das so selbst erarbeiten anhand dieser 4, 5 Beispiele? Wie bereitest du das im Wochenplan auf, diese 4, 5 Möglichkeiten? Und wie kontrollierst du oder übersiehst du, welches Kind was gemacht hat?
Tatsächlich prüfe ich im Laufe der Woche, wie weit die Kinder schon sind, wo noch Bedarf ist. Das heißt, ich plane in der Woche davor den Wochenplan, so dass ich dann unter der Woche quasi nicht mehr so viel nacharbeiten muss. Also ich muss nicht von Tag zu Tag den Unterricht vorbereiten. Das nimmt mir wiederum irgendwie richtig viel Zeit. Ich prüfe aber im Laufe der Woche und je nachdem, wo die Schwierigkeiten waren, wenn an einer Aufgabe mehr Probleme auftreten, als ich eigentlich erwartet habe, kann ich nachjustieren. Wenn die Kinder schneller gewesen sind, kann ich nachjustieren. Also es nimmt mir den Druck irgendwie, mich jeden Tag ransetzen zu müssen.
Das Prüfen funktioniert dann über einen kurzen Test, der dann nicht unbedingt benotet wird? Oder
nee, das Prüfen ist auch individuell. Also dadurch, dass ich nicht vorne an der Tafel stehe, habe ich Zeit im Unterricht irgendwie. Und wenn die Kinder fertig sind, sich selbst korrigiert haben oder mit dem Partner korrigiert haben, dann lasse ich sie zu mir kommen und ich sage, mein Spruch ist, wenn die Kinder sagen, oh, ich bin fertig, sage ich, oh, das glaube ich erst, wenn ich sehe. Bitte komm zu mir mit dem Wochenplan und das Heft, keine Ahnung, X und Y. Und dann gucke ich. Also ich setze für mich auch irgendwie Schwerpunkte, weil ich bin keine Korrekturmaschine. Ich gucke nochmal irgendwie sporadisch rüber und kann dann schauen, okay, wo waren die Fehler? Ich spreche auch mit dem Kind, wo in dem Wochenplan waren die meisten Fehler, wo sind deine Schwierigkeiten? Dann kann ich noch ein paar Fragen stellen, also ich kann mich versichern, dass das Kind das tatsächlich dann verstanden hat. Und wenn es am Ende, also meistens passiert es erst am Ende der Woche, dass das Kind mit dem Wochenplan fertig ist und vielleicht hat das Kind noch eine Stunde irgendwie. Und dann frage ich, welche Schwerpunkte er jetzt bearbeiten möchte. Also es ist eher Deutsch, es ist eher Mathe. Und dann anhandessen lotse ich quasi zu den Regalen, wo Freiarbeitsmaterialien sind.
Du hast also die Aufgaben, die in einem Fach erledigt werden müssen, sind in dem Wochenplaner. Die Kinder haken die ab.
Ja.
Die Kinder kontrollieren sich selbst oder mit Partner. Du machst dann sozusagen nochmal die finale Kontrolle, schaust nochmal rüber, gehst ins Gespräch. Das Kind macht die Selbsteinschätzung, reflektiert, gibt dir nochmal Feedback, wo die Probleme sind. Und wenn es ja früher fertig ist als geplant, dann würdest du mit dem Kind sozusagen nochmal diesen Metablick auf seinen aktuellen Stand richten und würdest sagen, naja, Mathe bist du eigentlich gut, bist jetzt schnell durchgekommen, aber schau dir doch nochmal Rechtschreibstrategien an oder nimm dir ein Buch und lese oder was auch immer, wo genau. Du siehst, ja. Dass das Kind...
Also ich sag's nicht, sondern ich frage immer erstmal, ich möchte die Selbsteinschätzung des Kindes, die ist ja weiterführend, also da kann man nochmal irgendwie Hattie einmal zitieren, der sagt auch irgendwie Einschätzung des eigenen Lernniveaus ist mit einer Effektstärke 1,26 irgendwie und somit stark wirksam. Dementsprechend lasse ich die Kinder erstmal überlegen, wo müssen sie ran, was ist irgendwie wichtig. Wenn ich aber aus dem Wochenplan schon rauslese, dass es bei einem Thema irgendwie große Schwierigkeiten gibt und nicht alle Aufgaben gemacht worden sind oder dass alles gemacht wurde, aber trotzdem irgendwie habe ich das ungute Gefühl, es sitzt noch nicht, dann habe ich immer Aufgaben parat irgendwie und dann kann ich dem Kind sagen, okay, lass uns das vielleicht nochmal zu deiner Sicherheit, zu meiner Sicherheit, da ist es auch wieder eine Frage der Beziehung irgendwie, oh, das hätte ich gerne, ist auch einfach, um sicher zu sein, das hat Priorität, also der Lernstand. Das jetzige Thema hat immer Priorität, wenn wir aber noch Zeit haben und wirklich alles ist schick, dann haben die Kinder die Möglichkeit zu reflektieren, wo sie noch ran müssen und dann gehen wir ins Gespräch und dann gebe ich dann irgendwie die Richtung, wo sie was finden können, was für sie vielleicht relevant ist.
Ich finde, wenn man über Wochenpläne hört, gerade würde ich sagen an reformpädagogischen Schulen, hört sich das immer an, die Kinder können aussuchen, woran sie arbeiten wollen. Und die Kinder können selbst entscheiden, ob sie gerade Kunst machen. Und es hört sich immer so an, als ob die Kinder irgendwie die freie Wahl haben. So ist es aber bei dir nicht. Du hast tatsächlich, wenn Mathe ist, wird an Mathe gearbeitet. Du bist präsent im Klassenraum, gehst rum, schaust, dass jedes Kind tatsächlich auch arbeitet und Fortschritte macht. Das heißt, du hast zwar schon diese Art offener Unterricht, dass die Kinder so ein bisschen selbstbestimmt Aufgaben wählen können und überlegen können, möchte ich jetzt mit dem Partner arbeiten, möchte ich lieber jetzt alleine arbeiten, aber du hast schon einen festen Rahmen, innerhalb dessen die Kinder trotzdem ja, die Wahl haben, wie sie dieses Thema dann angehen sollen.
Genau, also wir haben ja Wochenplanstunden und die haben ja die Möglichkeit, Deutsch, Mathe oder Sachkunde zu machen in der Zeit. Das Ziel ist aber, dass sie mit den Lerninhalten am Ende der Woche fertig sein sollen. Also die sollen ihre Zeit so einplanen, dass es halt irgendwie am Ende hinhaut.
Nun hattest du ja gesagt, dass die vierte Klasse jetzt neu beginnt, mit dem Wochenplan zu arbeiten. Bei der Umstellung, was sind so die Schwierigkeiten, die du festgestellt hast? Du hattest ja vorher eine Klasse, die du von 1 bis 3 hattest. Die haben es gar nicht anders gekannt. Und da hattest du ja dann auch mal gesagt, die liefen halt irgendwann auf Autopilot, weil die das so in Fleisch und Blut übernommen haben, diese Wochenplanarbeit. Wie ist es jetzt mit Kindern, die ja eigentlich eher gewohnt sind, jede Stunde gesagt zu bekommen, was jetzt diese Stunde stattfindet?
Ja, also meine alte Klasse hatte ich tatsächlich dann eingeschult und dann 3 Jahre unterrichtet. Das heißt, die hatten das System drauf, ob ich da war mittlerweile oder nicht, das war irgendwie völlig irrelevant. Ich konnte mir leisten, sogar nach der Pause 5 Minuten zu spät zu kommen, weil die wussten, nach der Pause ist Wochenplanstunde und dann haben die selbstständig angefangen zu arbeiten. Das ist mit der neuen Klasse halt noch nicht durchgehend der Fall nach 6 Wochen. Also manche Kinder brauchen immer noch den Input von außen. Es ist jetzt irgendwie Wochenplanzeit, nimm die nach den Wochenplan, überleg deinen Schwerpunkt, fang an zu arbeiten. Aber es wird immer besser. Also immer mehr Kinder schaffen irgendwie schaffen es doch so langsam darüber nachzudenken. Und am Anfang haben sie eher ein bisschen das Bild von so Vogelbabys irgendwie, die den Schnabel oben aufhaben und die Mutter kommt und füttert irgendwie. Also so war es wirklich irgendwie. Es war immer, Frau D., ich bin jetzt mit der Aufgabe fertig, was soll ich machen? So, hast du korrigiert? Ach nein, das muss ich noch machen. Also so, das waren einfach grundsätzliche Abläufe, die sie nicht gelernt haben. Ist nicht auch deren Schuld.
Also,
Und die mussten wir aber einstudieren. Also die kommen nicht irgendwie automatisch, die Kinder bekommen den Wochenplan und wissen automatisch, wie die Abläufe sind. Das heißt, man muss es wie alles andere irgendwie wirklich so Stück für Stück einführen. Also der Wochenplan ist nicht, was man sagt, hier Kinder, ihr habt den Wochenplan und lernt jetzt aus, sondern wir haben 1 Stunde Wochenplan, da sind die Ziele, was nehmt ihr euch vor, wo müsst du arbeiten, brauchst du noch Input? Danach, wie geht's weiter? Bin ich mit der Aufgabe fertig? Wie geht's weiter? Und. Also diese ganze Abläufe drumherum irgendwie bis zum, ich bin wirklich fertig und dann kann ich ein Eckchen dran machen.
das hört sich so an, als ob die Kinder vorher den Lehrer so ein bisschen als Dienstleister gesehen hat. Also du musst mir jetzt irgendwie das liefern, was ich lernen soll, statt
Ich bin
dieses
mir dessen bewusst, genau,
Selbstverantwortliches.
ich bin mir dessen bewusst, was ich jetzt für mich lernen muss, was gerade wichtig ist, Selbstverantwortung zu übernehmen fürs eigene Lernen und Lernverhalten. Das ist enorm wichtig. Und ich glaube, das wird an vielen Schulen noch nicht gemacht, ob mit Wochenplan oder ohne. Ja, ich glaube, viele sehen die Lehrkräfte als Dienstleister, die das Wissen quasi vermitteln sollen und irgendwie die Inhalte und das Wie und Was noch irgendwie festlegen. Das ist enorm stressig, auch für die Lehrkräfte, weil viele sagen, ach, ich muss mich tagtäglich dahinsetzen, ich muss tagtäglich den Unterricht vorbereiten, das kostet Zeit, das kostet Nerven, sich jeden Tag irgendwie mit einer Sache zu beschäftigen, das ist auch total stressig, weil im Laufe des Tages kann irgendwas passieren und was ist dann, wenn ich die Zeit nicht hatte, irgendwie den Unterricht vorzubereiten? Also deswegen ist für mich die Arbeit mit dem Wochenplan auch als Lehrkraft irgendwie von Vorteil, weil ich muss mich nicht tagtäglich damit auseinandersetzen. Ich muss nicht jeden Tag den Unterricht vorbereiten. Ich habe im Unterricht Zeit, rumzugehen und mit den Kindern zu reden. Ich muss nicht irgendwie den Hampelmann bei der Tafel irgendwie spielen, was enorm viel Kraft kostet. Also wenn du derjenige bist, der den ganzen Tag sprechen muss und entertainen muss, bist du am Ende des Tages alle. Und das bin ich halt nicht.
Lass uns noch mal auf die Sachen schauen, was du gerade gesagt hattest. Du hattest ja von der Eigenverantwortung gesprochen. Welche anderen pädagogischen, ja, positiven Effekte siehst du in der Wochenplanarbeit?
Na, die Feedback-Kultur, also die Kinder kommen immer Ende der Woche und bekommen von mir ein Feedback, das trage ich in den Planer ein sozusagen. Die bekommen auch im Laufe der Woche irgendwie eine Feedback-Kultur serviert, weil ich auch immer wieder rumgehe und mit den Kindern ins Gespräch gehe und ich frage, okay, also das ist gerade irgendwie, wie siehst du, wie schätzt du jetzt dein Arbeitsverhalten oder was könntest du noch dran ändern und. Also wir pflegen intensiv irgendwie unsere Feedback-Kultur. Es gibt auch eine Transparenz, weil die Kinder genau wissen, was sie machen müssen. Also die haben zwar einen Handlungsspielraum in der Reihenfolge, wie sie die Sachen machen wollen. Die wissen aber, die Themen sind festgelegt. Also die können nicht morgen kommen und sagen, Frau D., auf Zahlendarstellung habe ich keine Lust. Ich mache irgendwie jetzt Geometrie. Also das können sie gerne machen, wenn sie mit dem Plan fertig sind und die haben noch Zeit und die sind der Meinung, irgendwie begründen zu können, auch dass Geometrie wichtig ist für sie und dass sie da irgendwie für die eine Stunde den Schwerpunkt setzen, dann bin ich offen. Wenn sie es begründen können, ist mir alles recht. Aber ansonsten ist bei uns irgendwie Transparenz. Das heißt, ich komme nicht um die Ecke und sage, oh Leute, da gibt es noch was irgendwie zusätzliches, was ich unbedingt haben möchte. Irgendwie. Sondern die haben den Plan und die wissen, daran wollen wir arbeiten. Und manche merken im Laufe der Woche zum Beispiel, oh, da habe ich nicht so fleißig gearbeitet oder auf Zeit vertrödelt oder wie auch immer. Und dann kommen sie zu mir am Ende des Tages und sagen, Frau Dieter, da, ich habe das Gefühl, am Freitag werde ich nicht fertig sein, kann ich zu Hause ein bisschen nacharbeiten. Ja, super. Entweder ich sage, schau mal, wir haben noch so und so viele Stunden. Ich glaube, das haut hin, dann brauchst du es nicht. Aber wenn die Kinder schon von allein merken, okay, ich werde nicht fertig werden und die übernehmen dann die Verantwortung für sich selbst, dann finde ich das schon ziemlich genial.
Das wäre auch eine Frage, die ich mir noch notiert habe. Wie gehst du damit um, wenn du jetzt zum Beispiel siehst, ein Kind wird den Plan nicht schaffen oder es kommt nicht ins Arbeiten oder es versteht partout nicht die Sachen. Also was sind so die Tricks, die du anwendest oder der Umgang mit den Kindern, wenn du merkst, dass aus irgendwelchen Gründen die Kinder das nicht schaffen würden?
Also zum Beispiel bei den Themen, also ich mache eine große Einführung zu dem Thema, bla bla bla. Und dann am Tag danach zum Beispiel oder die Stunde danach mache ich eine kleinere Einführung. Und dann sage ich für die Allgemeinheit, wer jetzt noch Bedarf hat, ich mache Kreisgespräche jetzt. Und dann kommen alle, die jetzt noch Bedarf haben, dann sitzen wir da auf dem Teppich und ich erkläre es nochmal, aber im kleineren Kreis. Und dann mit der Zeit merke ich, welche Kinder es jetzt drauf haben. Und dann sage ich, okay, du kannst jetzt wieder woanders irgendwie gehen, weil du kannst das. Und manche bleiben noch irgendwie bei mir, weil sie der Meinung sind, ah, die sind sich nicht ganz sicher. Also die gehen zwar ein bisschen auf Abstand, aber bleiben auf dem Teppich.
Und in manche, Hörweite sozusagen.
In Hörweite für alle Fälle quasi, auch in greifbarer Nähe, falls sie mich doch brauchen. Also die haben noch nicht die Sicherheit für sich und dann die gehen auf Abstand. Dann weiß ich, die gehören halt nicht mehr zu diesem kleinen Kreis, der wirklich noch Hilfe braucht. Manche schaffen es und gehen dann zu ihren Plätzen und machen dann irgendwie weiter. Und dann mein kleiner Kreis, der bleibt bei mir, bis ich merke, irgendwie, die können das und wir üben. Und am Anfang war es für die ungewohnt, weil die hatten das Gefühl, da vorne irgendwie auf dem Teppich zu sitzen, war für die so ein bisschen eine Bloßstellung oder es war denen unangenehm, Klassenklima war nicht ganz so ideal aufgestellt. Und mittlerweile kriege ich ganz viele kleine Briefe von den Kindern und das heißt, oh, liebe Frau D., am Anfang fand ich die Gespräche auf dem Teppich komisch, aber jetzt mag ich die Teppichgespräche, die helfen mir besser zu verstehen. Ja, das ist eigentlich das Ziel. Also wir hatten ja eine Podcast-Folge zu dem Thema Input im Kreis. Mhm. Also wer die Folge noch nicht gehört hat, der kann sich das gerne angucken. Ich sitze dann mit im Kreis sozusagen. Wir sind alle auf einer Ebene, wir schauen uns alle in die Augen und es gibt keine Bloßstellung, sondern nur ein kleiner Kreis, der irgendwie gemeinsam arbeitet und versucht, die Inhalte irgendwie zu verstehen. So, und wenn ich dann alle weggeschickt habe, weil alle die Inhalte dann doch verstanden haben, gehe ich dann zu den Plätzen. Wenn es noch am Verhalten irgendwie hapert, dann frage ich. Ich lasse die Kinder reflektieren über das eigene Verhalten, versuche da so wertungsfrei zu sein wie nur möglich. Die Kinder wissen aber meistens ganz genau, woran sie scheitern. Und dann frage ich, okay, übernehme bitte die Verantwortung für dein Lernverhalten und überlege dir, was brauchst du, um deine Aufgaben ordentlich machen zu können. So. Und dann können sie entscheiden, ich setze mich um, ich suche mir ein Lernbüro, ich trenne mich ab, ich gehe woanders, ich drehe meinen Tisch weg und. Oder Also mein Schreibtisch ist immer irgendwie mit einem Kind besetzt und Inhaberschreibtisch habe ich mittlerweile auch einen Tisch, der ist auch regelmäßig besetzt und zwar nicht von mir vorgegeben, sondern die Kinder wissen, diese zwei Plätze, die sind ja absolut ruhig und ohne Störung, weil dahinter geht sonst keiner, wenn ich nicht da bin und somit können sie da wirklich in aller Ruhe arbeiten. Also die Kinder sollen einfach die Verantwortung übernehmen und überlegen, was brauche ich zum Lernen? Und das nützt nicht, wenn ich sage, okay, setz dich um. Also es ist einfach irgendwie, aber für das Kind hat keinen Lerneffekt irgendwie daraus. Und das ist mir wichtig, dass die Kinder drüber nachdenken. Genau.
Jetzt hattest du ja schon so ein bisschen angedeutet, falls jetzt neue Hörer da sind, die das noch nicht wissen, du hast ja deinen Unterricht nach dem Cura-Modell gestaltet und hast auch deinen Raum nach dem Cura-Modell gestaltet. Also
genau.
Du hast diesen Teppich, wo du den Input im Kreis machst, du hast alternative Arbeitsplätze, nenne ich das mal. Man kann an deinem Schreibtisch arbeiten, du hast Steharbeitsplätze, du hast so kleine Frühstückstabletts, wo die Kinder arbeiten können. Wie wichtig ist dieser offene Raum für den Wochenplan? Oder anders gefragt, wenn ich ein Lehrer bin, der momentan noch nach, ja, sagen wir, Frontalunterricht unterrichte und entsprechend den Raum auch frontal habe, vielleicht weil ich kein Klassenlehrer bin, sondern nur Fachlehrer und dementsprechend den Raum gar nicht umbauen kann, kann ich trotzdem mit dem Wochenplan arbeiten oder bedingt der Wochenplan eigentlich diese offene Raumgestaltung?
Ich glaube, es ist nicht notwendig, einen Raum nach dem Cura-Modell irgendwie zu haben, um mit dem Wochenplan zu arbeiten. Der Raum hilft definitiv irgendwie, weil man wirklich so Arbeitszonen einrichten kann. Man kann Korrekturzonen, Partnerzonen, also man kann irgendwie für alles eine Zone irgendwie haben. Die ist aber bei frontal ausgerichteten Räumen halt ist das nicht möglich und trotzdem kein Hindernis. Man kann wirklich trotzdem mit dem Wochenplan arbeiten und schauen. Und man kann irgendwie eine kleine Ecke als Korrekturzone irgendwie, also diese kleine Ecken, die hat man ja trotzdem irgendwie, weil der Raum hat per se irgendwie schon mal vier Ecken. Und davon kann man irgendwie eine für die Korrektur, also mittlerweile von den Lehrwerken gibt es ganz viel Korrektur, die schon vorgefertigt sind, die kann man ausdrucken. Man kann eine Bushaltestelle irgendwie anfertigen, das ist irgendwie, da treffen sich immer zwei und gehen raus in den Flur zum Korrigieren. Also man muss nicht den Raum umgestalten, um mit Wochenplan arbeiten zu können. Muss man irgendwie nur sich überlegen, okay, was brauche ich, um ansatzweise irgendwie eine gewisse Offenheit zu haben in dem Unterricht. Tatsächlich aber gibt es in der Didaktik keine reelle Definition von offenen Unterricht. Das heißt, jeder kann seinen offenen Unterricht gestalten, wie er ihn tatsächlich braucht. Also es gibt keine Regel der Kunst irgendwie, was ist offener Unterricht. Und wenn man merkt, okay, der Wochenplan macht Sinn, es ist zwar Arbeit, aber ich spare auch wieder viel Arbeit in der Woche. Es macht aber für die Kinder Sinn, es ist auch der Weg irgendwie. Dann soll man, vielleicht hat man auch keine Lust oder vielleicht hat man auch Lehrkraft, Fahrlehrkraft und man kann den Raum nicht umgestalten, aber vielleicht kann man trotzdem mit den Klassenlehrkräften ins Gespräch gehen und vielleicht würden sie auch gern, trauen sich aber nicht, weil das wieder irgendwie ein Zusammenspiel auch wieder mit den Fachlehrkräften, also man müsste sich erstmal im kleinen Kollegium einer Klasse quasi sich mal hinsetzen und überlegen, macht das Sinn, wer möchte, wer würde, also schon mal da ins Gespräch gehen. Und wenn gar nichts geht, dann bleibt der Raum erstmal frontal, aber man gestaltet den Unterricht drumherum und das geht ja auch.
Du hast gerade die Kollegen und die Fachlehrer angesprochen. Dein Traum wäre ja eigentlich immer, einen Wochenplan mit Fachlehrern zusammen zu erstellen, der dann fächerübergreifend funktioniert.
Ja.
Wie willst du das kurz ausführen, wie sozusagen dein idealer Wochenplan aussieht?
Der ideale Wochenplan für mich wäre empirisch irgendwie, also wirklich, dass man fächerübergreifend ein großes Thema hat und das irgendwie in allen Fächern durchkaut. Das ist wirklich so verankert. ist, man sagt ja, unser Gehirn braucht 4 Wochen, um Inhalte Langzeit zu speichern. Und so wie oft der Unterricht irgendwie stattfindet, ist es irgendwie, also wenn ich mir überlegen, Zahlen darstellen, man macht vielleicht 1-2 Stunden und das war's. So, und dann, was hat unser Gehirn denn davon? Also es ist nicht Langzeit gespeichert. Und deswegen müssen wir im Jahr darauf nochmal das ganze Thema irgendwie durchkauen, weil das Ding ist weg, irgendwie man hat es noch zu kurz einfach behandelt. Würde man das anders aufbereiten und sagen, okay, empirisch ist ja gut, weil die Langzeitwirkung ist halt da, ist erfordert, aber ja, ein Kollegium, was sehr engagiert ist, was sehr lange im Voraus irgendwie zusammenarbeitet, um alles zu planen und zu organisieren, es erfordert ein Kollegium, was das Ganze mitträgt und wirklich mit Leidenschaft, weil das wirklich eine offene Arbeit ist. Ich kann mir aber vorstellen, dass es wirklich irgendwie Spaß macht. Also wenn man eine gewisse Routine sich erarbeitet hat als Lehrkraft, dass es halt schnell geht und vieles und das auch in meinem Wochenplan ist nicht nur selbst herstellt. Also es ist auch irgendwie ein Trugschuss zu denken, man soll alles selbst erstellen und alles, also ich nutze auch digitale Medien. Ein Teil vom Wochenplan ist bei Anton irgendwie, wenn es thematisch irgendwie passt und dass da Inhalte vorhanden sind. Also man muss nicht alles selber machen. Aber würde man das wirklich mit den Kollegen sich erarbeiten und gucken, okay, zu bestimmten Themen, wo macht es Sinn, zusammenzuarbeiten, dass es wirklich eine Langzeitwirkung hat, dann glaube ich, macht das mehr Spaß.
Wenn du mit dem Wochenplan arbeitest, hast du ja mit Sicherheit auch Regeln für diese Wochenplanarbeitszeit eingeführt. Welche Regeln hast du für die Kinder definiert? Hast du die mit den Kindern zusammen gemacht oder ist das jetzt eine Sache, die du gemacht hast? Und ja, vielleicht, welche Regeln sind auch besonders schwer für die Kinder einzuhalten, weil sie das einfach anders gewohnt sind?
Das Schwierigste, glaube ich, ist diese Selbstorganisation. Also zu sehen, okay, das sind meine Aufgaben, wie sind die Abläufe innerhalb dieser Aufgabe? Also erstmal Input holen oder Input nochmal in Erinnerung rufen oder kurzes Video angucken, wie auch immer. Aufgaben erledigen, Aufgaben korrigieren, abhaken, weitermachen. Also schon da scheitern irgendwie einige, die kommen dann zu mir und sagen, ich bin fertig, was soll ich jetzt machen? Und ich so, oh, du bist mit dem ganzen Wochenplan fertig. Das überrascht mich. Und dann sagen sie, ach nee, ich bin nur mit der Aufgabe fertig. Dann sage ich, okay, dann überleg dir, wie ist der nächste Schritt? Also diese Abläufe müssen erarbeitet werden mit den Kindern zusammen, immer wieder im Gespräch. Also wie arbeite ich mit die Arbeit selbst mit dem Wochenplan? Die ist nicht einleuchtend für die Kinder. Diese Struktur muss erarbeitet werden. Dann das Verhalten, was notwendig ist, fürs Arbeiten muss besprochen werden. Das heißt, den Kindern muss klar sein, wann ist Einzelarbeit, wann ist Partnerarbeit und. Wo finde ich auch die Unterlagen, wo finde ich die Korrektur, welche Aufgabe ist mit Selbstkorrektur, welche mit Partner und. Also das ganze Verhalten drumherum muss auch sitzen. Und dann kann man erweitern. Also ich habe mit 1 Stunde Wochenplanarbeit in der Woche angefangen in der 9. Klasse und bis zu den Ferien war ich zwischen 4 und 5 Stunden. Also Stück für Stück.
Wenn man auf die Lehrerausbildung schaut oder, sag ich mal, diese klassischen Stundenabläufe sich anguckt, ist es ja oft so, dass man sagt, man hat die Einführungsphase, in der erklärt man den Kindern, was hat das mit dem Alltag zu tun. Man hat die Arbeitsphase und dann kommt die Sicherungsphase. Funktionieren die offenen Wochenplanstunden ähnlich oder streckst du das einfach, dass du sagst, du hast diesen klassischen Ablauf eigentlich gar nicht innerhalb einer Stunde, sondern innerhalb, ich nenne es mal jetzt, einer Wochenplanphase?
Ich habe es innerhalb einer Phase, glaube ich. Also manche Stunden, wenn es darum geht, ein ganz neues Thema zum Beispiel einzuführen, dann mache ich das auch so mit Einstiegserarbeitung, Sicherung, Feedback. Modell sozusagen, wenn wir das aber schon mal hatten. Oder wenn ich weiß, die Inhalte hatten wir letztes Jahr hoch und runter und die sind noch Teil der TÜ zum Beispiel, dann weiß ich, ich brauche keine große Einführung. Was ich aber zu Beginn der Arbeitsphase auch in den Wochenplanphasen mache, ist, warum machen wir das? Also, und nicht nur thematisch, warum brauchen wir die Darstellung von den Zahlen, sondern warum ist es jetzt wichtig, dass wir mit dem Wochenplan arbeiten? Also dieses Warum. Und dann Lebensweltbezug nochmal ranholen. Warum ist es aber im Alltag, warum ist der Wochenplan im Alltag trotzdem auch wichtig? Also was, und dann extrapolieren wir ein bisschen irgendwie, dass die Kinder üben Selbstorganisation, Eigenverantwortung und so weiter und so fort.
Also machst du diesen Alltagsbezug gar nicht nur thematisch, sondern auch über die Methoden, ja. Dass die Kinder auch, sag ich mal, eine höhere Akzeptanz der Methodik gegenüber haben.
Ja, dass sie verstehen, warum ist jetzt Wochenplan und wofür ist der Wochenplan halt gut, wenn es noch nicht irgendwie für die klar ist. Und dasselbe mache ich auch bei der Feedback-Methode. Also ich hole mir auch irgendwie Feedback zum Beispiel zur Methode selbst irgendwie und sie sollen auch reflektieren zur Methode selbst, wie was ist gut gewesen, was ist nicht so gut gewesen, was wollen sie nächstes Mal irgendwie besser machen, was kann ich besser machen, also und ich habe auch keine Angst, innerhalb einer Methode kurz mal eine Pause einzulegen und um kurz nochmal zu reflektieren zusammen mit den Kindern, was läuft gerade gut, was läuft gerade nicht gut, was können wir besser. Okay, zweite Runde. Das war der Fall letztens. Wir hatten ein Partnerinterview, hatten sie zum ersten Mal in ihrer Schulzeit. Die sind da rumgegangen mit den weißen Tafeln. Die Kinder sollten irgendwie Zahlen lesen.
Das waren diese Mini-Whiteboards, die wir auch schon mal besprochen haben.
Genau, dazu haben wir auch eine Folge, die kann ich nur empfehlen. Es war laut. Also, es war schon reguliert, aber es war noch nicht so leise, wie ich es tatsächlich erwarte und wie sie es auch können. Und dann habe ich kurz den Gong geschlagen, habe ich gesagt, okay, Eiszeit, stehen bleiben. Gucken mich alle an, sage ich, okay, lass uns die Arbeitsatmosphäre reflektieren. So, wie seht ihr das? Ja, und einige melden sich und sagen, ja, ich glaube, es ist ein bisschen laut. Dann habe ich gesagt, ja, das finde ich auch, ich glaube, wir können es besser. Irgendwie. Und dann kurz mal zwei Kinder noch rangenommen. Was kann man machen, damit es leiser ist? Dann kommt nochmal Flüsterton. So, okay, schlage ich nochmal den Gong, sage ich, okay, zweite Runde, ich beobachte. Ja, und dann war es wunderbar. Also keine Angst zu haben, kurz mal einen Schritt zurückzugehen. Es ist kein Scheitern, wenn eine Methode gerade nicht funktioniert, sondern lass uns reden. Warum funktioniert es nicht? Und vielleicht liegt es an den Kindern, vielleicht an das Verhalten, was sie gerade an den Tag bringen. Vielleicht sind sie an dem Tag auch nicht in der Lage, die Methode. Also man sollte keine Methode abschreiben, weil sie einmal nicht funktioniert hat. Mhm. Und man soll keine Scheu haben, kurz mal innezuhalten bei der Methode und nochmal zu reflektieren und nochmal eine zweite Chance irgendwie zu geben. Innerhalb einer Stunde ist ja kein Beinbruch. Also das ist mir lieber, als zu sagen, okay, nee, die Methode hat gerade nicht funktioniert, die mache ich nie wieder. Sondern okay, und vielleicht scheitern wir auch an meiner Person. Irgendwie, vielleicht habe ich etwas nicht ordentlich vorbereitet. Vielleicht sind die Kinder nicht gut vorbereitet für die Methode. Vielleicht habe ich die Unterlagen irgendwie für diese Methode nicht gut vorbereitet. Vielleicht war die Erklärung nicht gut genug. Also, und da ist es wichtig, dass wir kurz reflektieren, gemeinsam und zu gucken, woran scheitern wir.
Bleiben wir bei der Vorbereitung. Ich bin jetzt eine Lehrkraft und ich möchte auf den Wochenplan umstellen. Was sind die organisatorischen Punkte, die ich machen soll? Du hast ja jetzt den Jahresplaner, den habe ich dann wahrscheinlich nicht. Das heißt, ich könnte eventuell aufs Hausaufgabenheft zurückgreifen.
Ach nee, das wäre zu klein, glaube ich. Also vom Format, die sind immer in A5. Das ist zu klein. Rein pragmatisch würde ich einen Hefter irgendwie nehmen. Kostenpunkt beim...
So ein Schnellhefter.
Ein Schnellhefter, genau. Kostet was? 10 Cent irgendwie? Wenn ich es schnell haben möchte, weil ich jetzt demnächst nach den Ferien umstellen möchte und ich möchte nicht die Eltern nochmal darum bitten, irgendwie irgendwas zu kaufen, auch wenn es geringfügig ist, dann kaufe ich es selbst. Es gibt irgendwie Anbieter mittlerweile. Ich glaube, ich habe letztens...
Diese Pfennig- oder Centläden, ne?
Genau, also 10 Stück für 1 Euro habe ich bezahlt letztes Mal. Das, also an manchen Ecken lohnt es sich nicht, irgendwie die Eltern zu fragen. Das verursacht wahrscheinlich mehr Stress als alles andere. Dementsprechend habe ich dann meine 20 Stück für 2 Euro gekauft und ich stelle die dann zur Verfügung, tut halt nicht weh. Und dann habe ich auch, was ich brauche. Also mit Schnellhefter wäre es auf jeden Fall schon mal geklärt. Die Kinder können jede Woche den Wochenplan abheften.
Den würde man dann in der Schule kopieren.
Ja.
So, denn das berühmt-berüchtigte Kopierbudget, das hergibt.
Naja, also ich arbeite zum Beispiel mit den Worksheet-Crafter.
Mhm.
Und mein Wochenplan ist ein im A5-Format.
Mhm.
So dass ich auf ein A4-Blatt zwei Blätter habe. Das heißt, ich muss irgendwie in der Woche 10 Kopien machen für den Wochenplan und es lohnt sich. Also das.
Gut, das wäre jetzt der Wochenplan an sich. Ansonsten müsste man ja dann sozusagen in der Woche vorher oder am Wochenende entsprechend die einzelnen Fächer vorbereiten. Und ich brauche noch in der Hinterhand einen Plan B, falls ein Kind früher fertig ist, dass ich, oder Materialien, dass ich also auch noch Kinder mit Material versorgen kann, die früher fertig sind.
Genau, je nachdem, ob sie früher fertig sind, aber schon alles können, dann ist Material auf dem Regal, womit sie immer arbeiten dürfen. Oder ist ein Kind fertig, aber ich merke, die Inhalte sitzen noch nicht. Also das ist das, was der meiste Aufwand tatsächlich verursacht, weil dann muss ich für dieses Kind noch weit gesondert irgendwie vorbereiten. Aber auch da ist es irgendwie möglich, ein Kind nochmal bei Anton üben zu lassen. Man kann, also es gibt viele Möglichkeiten. Man muss nicht irgendwie das alles selbst gestalten, sondern ich habe zum Beispiel so Plastikfolien, da kann ich zum Beispiel Arbeitsblätter reinschieben und wir arbeiten dann mit Folienstift drauf und die sind weg, also man kann alles wegwischen. Das heißt, ein Kind, was ein Arbeitsblatt nicht gut verstanden hat, wo drauf viele Fehler waren, kann dieses Blatt in die Plastikfolie reinschieben und dieses Blatt nochmal nacharbeiten und dann kann ich selber prüfen, okay, hat er die Inhalte jetzt drauf oder nicht, weil auf dem ersten, beim ersten Versuch waren viele Fehler. Und jetzt irgendwie bei dem zweiten ist es besser. Okay, dann kann dieses Kind jetzt woanders arbeiten, aber ich habe die Inhalte gesichert.
Was wären so typische Stolpersteine, wenn jetzt eine Lehrkraft mit dem Wochenplan starten will? Was würdest du sagen, sind so in Anführungsstrichen die Anfängerfehler, die man machen könnte? Und was wären da die Gegenmaßnahmen? Also ich würde mal sagen, man gibt halt zu viele oder zu wenig Aufgaben.
Das genau, ist wahrscheinlich also man so würde zu viel, ich würde, zu viel wäre ein großer Fehler. Also man sollte überlegen, okay, für den Anfang, wie gesagt, 1 Stunde mal probieren und dann gucken und nachbesprechen mit den Kindern. Was hat gut funktioniert, was hat nicht so gut funktioniert, woran können wir, sollten wir arbeiten. Also gucken und dann steigern, Stück für Stück. Dann, wenn keine Einführung in Sachen Selbstorganisation zum Beispiel stattfindet, dann ist das auch irgendwie ein Problem. Also der Wochenplan ist wie alles, ist kein Selbstläufer. Es muss erstmal eingeführt werden, es muss erklärt werden. Und vor allem muss man erklären, warum machen wir so. Also die Kinder müssen verstehen, dass dieser Wochenplan für sie wirklich gut ist, was ja auch tatsächlich ist. Und dann müssen die Kinder auch verstehen, dass der Schwerpunkt der Lehrkraft dann nicht mehr auf Kontrolle irgendwie ist, sondern auf Begleitung. Also, dass die Lehrkraft nicht mehr am Ende der Stunde irgendwie kontrolliert, wer hat richtig, wer hat falsch, sondern die Lehrkraft geht rum und steht zur Verfügung als Lernbegleitung.
Aber ist es den Kindern nicht wichtig, dass die Lehrkraft richtig und falsch? Also, du hattest ja auch mal in einer früheren Folge gesagt, dass du das meistens so hinbekommst, dass die Kinder, also das ist wahrscheinlich eher auch eine Grundschulsache als dann nachher in der Oberschule, aber viele Kinder lernen nicht nur für sich, sondern auch für dich. Also du bist dann eine wichtige Bezugsperson und die wollen dir ja auch gefallen und dir Dinge recht machen. Ist es den Kindern nicht dennoch wichtig, dass du zumindest den Lernfortschritt irgendwie siehst und sie wahrnimmst in ihrem Lernen und entsprechend dann auch bestimmte Dinge kontrollierst?
Naja, ich kontrolliere ja viel, also so ist es nicht, aber mir ist wichtig, dass ich messe nicht irgendwie den Lernfortschritt nur an Anzahl der Fehler zum Beispiel. Also das wäre für unsere Beziehung auch nicht wirklich ideal oder auch nicht unbedingt an der Menge irgendwie. Also ich bewerte jedes Kind einzeln, jedes Kind wird da abgeholt, wo er gerade steht und manche machen viel und manche machen einfach weniger. Ich habe Deals mit einzelnen Kindern, um sie nicht zu verlieren, dass die Motivation irgendwie nicht abhanden kommt, sondern und wenn ein Kind nur ein Drittel der Aufgabe irgendwie für Mathe geschafft hat, aber die hat er gut gemacht, die hat er in einer Schrift gemacht, die ich lesen kann, die hat er mit halbwegs motiviertem Gesicht irgendwie gemacht, wo halbwegs noch Freude dran zu erkennen war, dann ist es super. Dann wird das gefeiert irgendwie. Und das ist halt der Punkt. Also ansonsten müsste ich irgendwie nur die Erfolge feiern, wenn ein Kind quasi mit dem ganzen Wochenplan fertig ist. Manche Kinder würden gar kein Licht sehen. Das wäre nicht förderlich. Also das möchte ich nicht. Also klar, die Kinder arbeiten zum Teil für mich, wobei in der vierten Klasse wird es immer weniger. Die merken, okay, das ist für sich selbst auch irgendwie wichtig und relevant. Und trotzdem hat man die immer irgendwie. Und dann ist es eine Form der Beziehung. Was sehe ich? Was lobe ich? Auch wenn ich nicht wirklich lobe, aber was beobachte ich? Und was melde ich den Kindern halt zurück? Und auch das muss mit den Kindern kommuniziert werden. Weil ich hatte mal ein Kind, das hat sich beschwert, weil ein Kind eigentlich so wenig geschafft hat und trotzdem gelobt wurde. Und das Kind konnte das gar nicht nachvollziehen. Also es muss allen klar sein, den Eltern und den Kindern, dass es kein Vergleich ist zwischen den Kindern, dass jeder nur an seinem eigenen seinen eigenen Lernstand irgendwie gemessen wird und nicht an den allgemeinen Lernstand.
Nicht diesen Maßstab pro Klasse, sondern du hast für jeden ein individuelles Maß und beim Thema.
Das ist ja auch wichtig, also weil ansonsten manche Kinder würden nie Licht sehen, manche Kinder können das nicht irgendwie leisten. So, und was vermittle ich, wenn ich jeden Tag, jede Woche nochmal aufs Neue sage, also das und das und das hast du nicht geschafft. So, mir ist lieber, ich vermittle dem Kind, okay, guck mal, dieses Päckchen. Ich gehe ins Gespräch mit dem Kind und sage, okay, diese Aufgabe hat 3 Päckchen. Was bietest du mir an? So, und dann momentan kommt, oh, das weiß ich nicht. Sage ich, okay, versuch mal Päckchen A. Oder versuch mal Päckchen B. Und dann sage ich, wenn du das geschafft hast, dann bin ich richtig stolz auf dich. Dann gucken wir weiter, wie es danach irgendwie weitergeht. So, und dann mache ich noch Späße dazu und sage, okay, ich gebe dir noch ein bisschen von meiner Energie, weil ich gerade so viel habe, ich glaube, du kannst sie gebrauchen. Und dann machen wir, keine Ahnung, Fingerschwur und was weiß ich, was ich alles auf dem Repertoire habe, dass dieses Kind das Gefühl hat, okay, ich scheitere gerade nicht, sondern wenn ich das mache, ist sie trotzdem stolz auf mich.
Also das wäre dann sozusagen dieses, die Kinder sehen den hohen Berg, also alle Aufgaben zu schaffen, ist so dieser Riesenberg und der hemmt sie, damit zu starten. Und du fängst an, mit dem Kind kleine Basislager einzurichten. Geh erstmal zum Basislager 1, geh zum Basislager 2.
Und manche sind Bergsteiger und die gehen einfach den geraden Weg nach oben. Manche können nicht genug haben und sehen den Wochenplan und der kann nicht voll genug sein und die sind begeistert und machen weiter. Und für manche ist es eine Herausforderung und auch die muss man die abholen. Und dann ist es mit Basics Camps irgendwie ganz günstig. Man schafft Etappen. Etappenziele schaffen mit den Kindern.
Kleine verdauliche Happen.
Ja.
Was ich mir noch notiert hatte, war, also im Wochenplan hast du ja hauptsächlich die Fächer, aber ich glaube, du hattest in einer anderen Folge oder eventuell haben wir das auch mal offline besprochen, also nicht im Podcast, dass du nochmal pro Kind ein individuelles Ziel hast, was vom Kind selber im Wochenplan festgelegt wird.
Na, ist nicht direkt auf dem Wochenplan, es ist im Wochenplaner, also unser A4-Hausaufgabenheft. Wir haben dazu eine doppelte A4-Seite pro Woche. Die Kinder nehmen sich ein Ziel vor für die Woche. Dazu habe ich Piktogramme zur Verfügung gestellt. Die können aber einen Satz aufschreiben. Die nehmen sich irgendwas vor. Und für viele ist es momentan Konzentration. Für einen ist es irgendwie, ich halte meinen Platz ordentlich. Also das, jeder überlegt wirklich für sich. Wenn, und das war der Fall am Anfang, viele wussten ja nicht so recht, dann besprechen wir das im Kreis. Manche Kinder geben Input, was sich das Kind vielleicht vornehmen könnte. Ist auch ein wichtiger Teil. Und dann wird es am Freitag ausgewertet. Daneben ist eine Zielscheibe und die Kinder müssen markieren, ob sie das Ziel erreicht haben. Also müssen ein Kreuz in der Mitte machen oder woanders. Und dann wird diskutiert, wertungsfrei, woran sie vielleicht gescheitert sind. Also was hätten sie vielleicht anders machen sollen? Nehmen sie das Ziel nochmal weiter mit für die kommende Woche oder sind sie am Ziel? Oder ist vielleicht ein wichtigeres Ziel jetzt aufgeploppt, was doch wichtiger wäre? Es wird halt also besprochen. Es ist also nicht, wie dem Wochenplan hängt es nicht wirklich zusammen, also nicht fachlich zumindest. Es ist eher irgendwie im Arbeitsverhalten, im Sozialverhalten, da würde ich es eher verankert. Auf der linken Seite vom Wochenplaner, also den Wochenplaner, seht ihr im Blog elementarwissen.de. Da ist auf der linken Seite des Planers, da schreiben wir die Themen auf, die wir in der Woche bearbeitet haben, damit alle Bescheid wissen, welche Themen bearbeitet wurden. Dann nehme ich mir vor, in absehbarer Zeit Ziele zu den Themen festzulegen. Das finde ich wichtig, habe ich aber noch nicht in der Klasse. Und da schätzen sich die Kinder ein. Da habe ich Pflanzen auf der rechten Seite in 4 Stadien. Und die Kinder sollen einschätzen, sind sie noch irgendwie als Zwiebel quasi unterwegs oder sind sie schon in der vollen Blüte ihres Wissens quasi. Also, und das ist als Rückmeldung für die Kinder selbst, also die schätzen sich selbst ein. Das ist aber auch für die Kommunikation mit den Eltern relevant, weil die Kinder, das machen wir jede Woche, die Themen werden jede Woche eingetragen, die Kinder schätzen sich ein. Das heißt, die Eltern können nicht um die Ecke kommen und sagen, oh, ich habe ja gar nicht gewusst, dass sie dieses Thema bearbeitet haben. Oder die können auch nicht sagen, oh, ich wusste zwar, dieses Thema wurde drangenommen, aber mir war nicht klar, wie gut mein Kind ist, weil die Eltern müssen jede Woche den Wochenplan noch unterschreiben. Und wenn sie das zur Kenntnis genommen haben, dass das Kind noch in der Zwiebelphase ist, dann können sie nicht sagen, ich wusste es nicht, weil es steht ja geschrieben, es ist dokumentiert. Also es ist wirklich ein Mittel, was ich wöchentlich einsetze und immer mehr einsetze, um zu dokumentieren.
Gut, ich denke, wenn wir jetzt den Wochenplaner vertiefen würden, würde das ein bisschen die Zeit springen. Wenn Interesse besteht, können wir das, denke ich mal, als eigene Folge nochmal machen, weil dieser Wochenplaner, nicht der Wochenplan, sondern der Wochenplaner, der ist ja so ein bisschen deine Wunderwaffe und wird für viele, viele Dinge eigentlich genutzt, die wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, also durchaus eine eigene Folge wert. Irgendwas anderes, was wir noch zum Thema Wochenplan ansprechen müssen?
Na, ich denke, die Tools, womit ich den überhaupt vorbereite, also viele werden sagen, ja, wie soll ich anfangen? Ich nutze, wie gesagt, den Worksheet Crafter, weil ich dann die Daten speichere. Ich habe meine Bilder hochgeladen. Ich habe zum Beispiel Piktogramme von den Heften oder für Anton oder sonst was. Das heißt, ich kann sie wöchentlich hin und her schieben. Ich muss sie nicht jedes Mal neu einfügen, sondern die sind halt da in meiner Datenbank und die schiebe ich hin und her. Das heißt, die Gestaltung vom Wochenplan selbst, sobald ich weiß, welche Inhalte ich machen möchte, die Gestaltung selbst, die ist schnell. Also da gibt es kein Ding. Ansonsten, wer sagt, okay, ich habe da dieses Tool noch nicht und die 60 Euro, da weiß ich nicht, ob sie gut investiert sind.
Das war 60 Euro im Jahr, oder?
Ja, genau. Ja. Vielleicht mittlerweile auch 70. Also die lohnen sich trotzdem. Wenn man das nicht hat, dann, ich denke, ein Office-Paket hat fast jeder mittlerweile. Also mit Word wäre es auch irgendwie durchaus möglich. Kostet wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit, weil
Gibt es ja auch kostenlose Alternativen, ja, ne? Google Sheets, also, Open Office, also
genau.
ein Textverarbeitungsprogramm oder
Präsentation. Präsentation, genau, so
PowerPoint-mäßig. Canva kriegt man ja auch als
Lehrkraft. Genau, das wäre mein nächster Tipp. Irgendwie Canva als Lehrkraft. Also da kann man wirklich, wenn man sich mit einer Adresse, also in Brandenburg wäre es eine LK-E-Mail-Adresse, wenn man sich damit anmeldet, kriegt man die Pro-Version quasi umsonst. Ansonsten hat man auch die Möglichkeit, eine Bescheinigung der Schule hochzuladen, um die Version irgendwie umsonst zu bekommen. Das würde ich auf alle Fälle irgendwie beantragen. Also das lohnt sich immer für den Unterricht, das zu haben, oder für Elternabende, um da eine Präsentation vorzubereiten. Aber auch für den Wochenplan ist es, weil da kann man auch seine Bilder hochladen. Die hat man, vielleicht gibt es da schon Vorlagen. Also das sind so die Tools, die ich auf jeden Fall so auf die Schnelle empfehlen könnte, um das zu machen.
Gut. Ich denke, wir haben den Wochenplan jetzt relativ umfänglich besprochen. Du wolltest noch mal eine kleine Ankündigung machen, denn wir haben auf Facebook etwas eingerichtet.
Genau, ich habe auf Facebook eine neue Gruppe erstellt. Da könnt ihr über den Blog, also Elementarwissen, oben steht dann den Link zur Anmeldung. Ich habe mittlerweile viele Anfragen. Ich soll viele Sachen hochladen oder per Mail schicken. Und das schaffe ich immer nicht zeitnah. Das ärgert mich immer ein bisschen. Auch wenn ich mich über jede Anfrage, die kommt, immer freue. Und deswegen dachte ich, ich mache diese Gruppe auf und dann können wir uns austauschen. Weil viele erzählen mir auch, was sie schon haben, was sie probiert haben und wollen meine Sachen sehen. Und ich hätte es gern als Austausch. Ich möchte gern, dass jeder mal, also jeder, der einen Wochenplan benutzt, seinen Wochenplan irgendwie hochlädt. Und es soll nicht, also ich möchte nicht irgendwie federführend sein und für alle irgendwie alles online stellen, mache ich gerne, aber es muss nicht sein. Auch ich möchte Input und Austausch, und deswegen fände ich super schön, wenn sich viele da anmelden und einfach ihre Sachen irgendwie, ja, also in den Austausch gehen und Sachen irgendwie zeigen, die sie machen, weil es gibt immer irgendwie jemand, der gerade anfängt, jemand, der aber schon mehr Erfahrung hat, und man kann alle, also wir können von allen Lehrkräften, die sich austauschen möchten, etwas lernen. Eine Hörerin hatte mir letztens ihren Wochenplan geschickt und der ist großartig. Also sie hat schon zum Beispiel die Ziele drin und ist aber nur als Fachunterricht eingesetzt momentan. Aber der Wochenplan, den sie für die Fächer hat, der ist cool. Und jetzt bin ich selber im Überlegen, okay, wie könnte ich das irgendwie für meine Bedürfnisse noch anpassen? Mein Platz im Planer ist halt begrenzt, ist A5, aber wie kann ich es anpassen noch? Wo kann ich irgendwie drehen und rücken, dass ich das vielleicht noch irgendwie, dieses kleine Element, was ich schon hat, irgendwie einbauen kann? Und das geht nur über Austausch. Und je mehr Austausch, umso besser. Also meine Bitte, meldet euch an. Der Link findet ihr auf elementarwissen.de ganz oben. Da steht Facebook-Gruppe. Nur zu, ich freue mich über den Austausch tatsächlich.
Ja, man muss wirklich sagen, wir haben viele engagierte Lehrkräfte kennengelernt jetzt mittlerweile, die sich kontaktiert haben. Und ich glaube, ein Austausch in der Gruppe kann wahnsinnig gut werden. Also Thema kollektive Wirksamkeit, dass man einfach, sich untereinander unterstützt, und wer jetzt sagt, er traut sich noch nicht, er ist gerade am Anfang, kommt trotzdem rein, lest erstmal nur mit. Also da muss nicht jeder seinen Wochenplan zeigen, sondern jeder macht das, was er machen möchte, und kommt auch gerne nur rein, wenn ihr Fragen habt, Fragen stellen wollt. Und
genau, also ich werde penibel darauf achten, dass der Ton immer irgendwie, mir ist wichtig, der Umgang ist mir im Alltag und im Berufsleben enorm wichtig. Da werde ich wirklich ganz streng sein und wirklich konsequent ermahnen, wenn der Ton nicht passend ist. Also es soll da drin keine Wertung geben, es soll keiner niedergemacht werden, es soll wirklich ein Austausch sein, der uns alle weiterbringt. Und wenn ihr Fragen habt, sollt ihr diese Fragen stellen dürfen, ohne die Angst zu haben, bloßgestellt zu werden. Deswegen ist diese Gruppe nicht öffentlich, ist eine private Gruppe. Die ist also nicht von außen einsehbar. Keiner kann irgendwie was lesen. Es geht wirklich darum, dass wir uns austauschen. Was habe ich probiert? Was hat gut funktioniert? Was hast du probiert? Was hat gut funktioniert? Was kann ich für mich gewinnen? Also es geht wirklich darum, dass wir Unterricht irgendwie weiterbringen. geht nicht darum, dass wir Arbeitsblätter austauschen. Also ich glaube, davon haben wir alle irgendwie genug. Wenn jemand was Cooles erstellt hat, selbst irgendwie, und das wirklich cool ist und er möchte das gerne irgendwie zur Verfügung stellen, dann nur zu. Aber darum geht es nicht primär. Es geht wirklich um Unterrichtsorganisation oder, weiß ich nicht, also so wie bei mir die TU, die hat großen Anklang irgendwie, oder die Sachen zum Leseband, zum Rechenband. Also nicht wirklich irgendwie Arbeitsblätter für den Alltag, sondern wirklich
eher so um Schulentwicklung. Ne?
Schulentwicklung, das wäre super, das wäre ja das Ziel. Ich möchte gern akut Schulentwicklung betreiben.
Ja. Wenn ihr bei euch noch Kolleginnen, Kollegen habt, die auch interessiert sind, die auch so enthusiastisch sind wie ihr, ladet sie gerne noch mit in die Gruppe ein. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für die vielen E-Mails und Kommentare, die uns erreichen. Ich stelle nicht alle online, weil vieles auch privat ist, also sehr persönlich irgendwie. Viele Kollegen schreiben mir wirklich sehr persönliche Sachen und ich freue mich jedes Mal. Ich stelle sie aber zum größten Teil gar nicht online, weil sie wirklich sehr persönlich sind und nicht für die Öffentlichkeit irgendwie bestimmt sind. Aber auch dafür möchte ich mich also bedanken, für das Feedback irgendwie, was uns immer wieder erreicht. Also ja, Dankeschön. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann nächste Woche Montag wieder. Vielen Dank, dass ihr den Elementarwissen-Podcast gehört habt. Um keine Folge zu verpassen, folgt uns einfach auf Instagram oder abonniert den Podcast-Feed.
Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung auf den gängigen Podcast-Plattformen. Für einen regen Austausch zum Thema Schulentwicklung tretet gerne unserer Facebook-Gruppe Elementarwissen bei.